Dann passierte etwas Merkwürdiges.
Meines Erachtens.
Erst verstarb
Prinz Philipp, von dem wir wissen, das hat er auch öffentlich geäußert,
dass er Andrew für einen Trottel hält.
Man weiß aber, sowohl Fergie als auch ihr damals noch Mann und dann Ex-Mann Andrew Mountbatten, wie er jetzt heißt, die waren ja dauernd scheinbar in Geldnot.
Charles ist ein misstrauischer Mensch. Und Charles ist auch ein Intellektueller. Und ich habe ehrlich gesagt, das müssen wir alle sagen, gehört von der Trennung von Diana und der gescheiterten Ehe. Und danach habe ich nur Camilla, Camilla und Camilla gehört.
England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Endlich wieder Zeit für einen Britpod Royal. Und wer sollte da besser dienen als unser Royal-Experte, der stellvertretende Chefredakteur von Frau im Spiegel Royal und Frau im Spiegel, Andy England. Schön, dass du dabei bist wieder.
Ich freue mich auch. Hallo Alexander, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Andi, vor lauter Schlagzeilen, die die Welt produziert, das Königshaus in Großbritannien und wahrscheinlich ihr dann auch mit deinen ganzen schönen, wunderbaren Magazinen, da hast du eigentlich genug zu tun, um ganze Blätter zu füllen, würde ich sagen. Wenn wir da jetzt reden wieder darüber, was denn Jeffrey Epsteins lange Finger nach seinem Tod alles noch verursachen, nicht nur in Amerika, sondern natürlich immer noch und besonders im britischen Königshaus, da fragt man sich, ist die Geschichte immer noch nicht zu Ende. Prinz Andrew, darf er ja nicht mehr so heißen, ist ja nur noch ein normaler Mountbatten, hat alles Titel Ehren verloren, seine Royal Lodge, da ist er ausgezogen.
Und scheinbar gleich umgezogen ins Untersuchungsgefängnis. Sowas hat es ja noch nie gegeben. Ein verhaftetes Mitglied des britischen Königshauses. Noch dazu an seinem eigenen Schnapszahlgeburtstag.
Genau. Exakt am 66. Geburtstag von Andrew, vergangenen Donnerstag um 8 Uhr, fuhren mehrere Zivilfahrzeuge mit Polizeibeamten in Norfolk vor, wo er mittlerweile auf dem Gelände von Schloss Sandringham in einem Farmhaus wohnt. Andrew wurde mitgenommen, also vorübergehend festgenommen, wie man es korrekt ausdrückt, wie gegen ihn ermittelt wegen potenziellen Amtsmissbrauchs.
Und was bedeutet das jetzt?
Was das bedeutet? Er kann bis zu 96 Stunden in Haft bleiben oder vorzeitig gegen Kaution freigelassen werden. Was davon eintreten wird, können wir im Moment noch nicht genau sagen.
Aber was ist denn eigentlich der genaue Grund, warum Andrew Mountbatten Windsor überhaupt in Untersuchungshaft genommen wurde?
Einer der Hintergründe ist, dass man jetzt die Royal Lodge, war sein früherer Wohnsitz, zu durchsuchen, ob es möglicherweise Anhaltspunkte gibt, die diesen Verdacht des Amtsmissbrauchs erhärten. Auch in diesem Fall spielt wieder Jeffrey Epstein eine Rolle, denn seinem Freund und Gönner soll Andrew offensichtlich vertrauliche Informationen, die er als Botschafter der britischen Wirtschaft erlangt hat, diese Position hat er von 2001 bis 2011 ihnen zugespielt haben, insbesondere über die milliardenschwere Rettung der Royal Bank of Scotland durch britische Steuergelder, was möglicherweise für den Investor Epstein eine wertvolle und frühzeitig erlangte Information sein könnte.
Und jetzt wird wieder gemutmaßt, was ist denn mit seiner Familie? Die Töchter sollen sich von ihm abgewendet haben. Dichtung oder Wahrheit?
Nach jetzigem Stand, Fergie hat ja bei ihm sozusagen inoffiziell untergewohnt. Wo die im Moment ist, ist offiziell nicht bekannt. Es gibt, Stand heute, Vermutungen, dass sie irgendwo ins Ausland gereist ist. Das muss jetzt bitteschön nicht heißen, dass sie sich abgesetzt hat, sondern es kann auch sein, dass er einfach eine Einladung irgendwohin in ein Chalet in den Alpen oder irgendwo an einen Strand angenommen hat von irgendwelchen Freunden und Bekannten. Dann gibt's die Geschichte mit Töchterchen Eugenie. Da muss man natürlich sagen, wenn man das genau verfolgt hat, auf Eugenies Social-Media-Auftritten ist Andrew weder im Bild noch mit der Namensnennung in den letzten Jahren noch vorgekommen. Es gibt natürlich kein offizielles Statement, das heißt, ich verkehre jetzt nicht mehr mit meinem Vater. Ich stelle manches Mal Kolleginnen und anderen Frauen die Frage, wie würdest du das denn beurteilen, dass dein Vater, man muss auch zur Ehrenrettung von Andrew sagen, er und Fergie mögen sicherlich spezielle Menschen sein, aber die haben sich sowohl in Zeit und so schon auch immer ganz gut um ihre Töchter gekümmert. Ich habe nie gehört, dass das jetzt schlimme Eltern gewesen sind. Mhm. Es wird nicht eine Erklärung geben, ich will mit meinem Vater nichts mehr zu tun haben. Das darf man auch nicht vergessen, Eugenie.
Ist das die Ältere oder die Jüngere?
Das ist die Jüngere.
Die Jüngere.
Eugenie ist natürlich...
Also die Schwarzhaarige, ne?
Jawohl. Eugenie ist natürlich, sage ich mal so altersmäßig, nicht weit weg gewesen von den Mädels, mit denen sich der Andrew bei Jeffrey Epstein vergnügt hat. Und die meisten Frauen, die ich jetzt gefragt habe, einfach, wie würdest du das beurteilen, wenn das jetzt über deinen Vater rausgekommen wäre?
Interessante Frage übrigens, ja.
Ich fand die Antworten auch eigentlich ganz interessant. Also sag mal, ich habe jetzt verschiedene Berufsgruppen, verschiedene Altersgruppen, auch Frauen mit ganz unterschiedlicher politischer Gesinnung zum Beispiel, was ich auch immer ganz wichtig finde, die alle gesagt haben, ich fände es fürchterlich. Eine hat mir noch gesagt, naja, wenn der von meiner Mutter geschieden gewesen wäre und hätte dann Freundinnen gehabt, okay. Von mir aus auch noch auf solchen Partys, okay. Aber dass man dann hinterher noch hingeht und stellt diese Frauen als halb irre Lügnerin, bösartig Erpresserin und so dar, da hat dann zum Beispiel die gesagt, bis dahin hätte ich es mitgetragen, dann nicht mehr. Das darf man auch nicht vergessen, Eugenies Ehemann Jake Brooksbank, man hält sich auch vorwiegend in Portugal auf, der ist in der Immobilienbranche, der macht mit Getränken und sowas. Das ist natürlich ein Mensch, der jetzt nicht aus armen Verhältnissen kommt, aber der nicht jetzt sagen kann, ich komme aus einem Milliardärshaushalt, wir brauchen nichts verdienen. Der steht natürlich auch irgendwo im Business. Und es ist jetzt schon auch so, man merkt das ja auch bei Fergie zum Beispiel. Die haben natürlich keine Sexparty mit Epstein gefeiert. Die war wohl auch mit den Mädchen bei ihm zu Gast dort.
Aber die hat sich da auch ein Geld geliehen von ihm.
Die Formulierung ist in der Hinsicht falsch. Geliehen kann man es nennen. Also es ist nichts bekannt,
dass sie jemals... Sie hat nie zurückgegeben, ja.
Ja, und irgendwann muss sogar Epstein mal diese ständige Anpumperei auf die Nerven gegangen sein. Er war natürlich clever genug, dass er nicht seine Neigungen jetzt auf Enkeltöchter der Queen übertragen hätte. Ich glaube schon, dass das das geteilte Programm war. Für Andrew war ein anderes Besuchsprogramm vorgesehen bei Epstein als für Fergie und die Töchter. Da ging es dann, glaube ich, wirklich eher darum, verwöhnen, Five-Star-Level im Privathaus und dergleichen mehr. Ich würde auch jetzt nicht unbedingt unterstellen, dass die Töchter eine Ahnung hatten, was ihr Vater da genau getrieben hat und mit wem. Würdest du es deinen Töchtern erzählen?
Nee, würde ich erstens mal alles nicht machen. Aber zweitens ist die Frage, ob die das nicht irgendwo durch Quellen mitbekommen haben, wenn das weltweit so ein Ring war, wie jetzt aufkommt, wo jeder irgendwie Bescheid wusste, aber es verheimlicht hat. Das ist natürlich gut. Wollen wir aber niemanden beschuldigen.
Nein.
Es gibt die eine Tochter, Eugenie, dann gibt es ja aber noch die andere
Beatrice.
Tochter. Die hat noch weiterhin Kontakt zum Vater?
Wir wissen ja auch gar nicht, ob das jetzt nicht bei der jüngeren Tochter eine Distanzierung für die Öffentlichkeit ist, um einfach auch... das eigene Business und arbeitet zum Beispiel für eine Galerie in London und auch das des Mannes nicht in Gefahr zu bringen. Mhm. Wir werden niemals, also das wäre jetzt das englische Königshaus völlig auf den Kopf gestellt, erleben, dass ich dir eine Fernsehsendung sage und sage, ich sage mich jetzt von meinem Vater, los diesem alten Perversling, sowas werden wir nicht erleben, auch wenn englische und andere Medien wahrscheinlich wahnsinnig scharf drauf wären, das wird nicht geschehen. Man darf auch nicht vergessen, Charles...
Also du meinst König Charles III., genau.
Ja, natürlich. Ja. Charles hat seinen Bruder Andrew verräumt in ein Farmhaus auf den Ländereien von Sandringham. Natürlich ist das jetzt für normale Menschen ein ganz ordentliches Landhaus. Also von schlossartig und sowas reden wir jetzt nicht.
Auch nicht mehr mit 40 Zimmern oder mehr, ja?
Nein. Und man geht wohl auch davon aus, dass Andrew dort unentgeltlich wohnen darf und vielleicht noch auch irgendwie so finanziell versorgt wird.
Es geht, da muss ich mal kurz unterbrechen und ergänzen, ja so weit, dass angeblich, haben wir vor ein paar Tagen gehört, das Personal, das bisher bei Andrew gearbeitet hat, gefragt wurde, sie müssen nicht helfen beim Umzug, sie müssen auch nicht in den nächsten Wohnsitz mitkommen. Und ganz viele davon haben angeblich gesagt, okay, wir sind nicht mehr dabei, der kann uns mal. Ja, also ist das belegt.
Man darf auch nicht vergessen, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Spitzenjobs, die hochbezahlt sind, während denen man einen Ortswechsel durchführt. Personal aus königlichen Haushaltungen, selbst wenn es jetzt nicht Charles oder William selber sind, haben immer die Optionen, ob es Gärtner sind, ob es Butler sind, ob es Chauffeure sind. Andrew, glaube ich, hat auch keinen Chauffeur mehr zuletzt. Ich habe den immer nur selbst fahren gesehen in letzter Zeit. Haben auch jetzt nicht unbedingt so die Option zu sagen, wir sind in Windsor gewesen und jetzt auf einmal zwei Autostunden weiter an die Küste von Norfolk. Solche Leute haben ja vielleicht dann auch eine Wohnung, vielleicht eine Dienstwohnung. Ich glaube jetzt nicht, dass die im königlichen Haushalt die fristlose Kündigung kriegen und im Großraum London sicher, wenn sie nicht mehr da arbeiten wollen, bessere Perspektiven haben.
Also du meinst, das war der Grund und nicht, dass die gefragt wurden, ob sie weiter für so einen Sexualstraftäter wie Andrew weiterarbeiten wollen?
Es ist, sagen wir mal so, die elegantere Lösung, genauso zu begründen, wie ich es eben versucht habe zu tun. Und da ist auch sicher eine Wahrheit dran. Dann frage ich mich schon, die Geschichte ist ja jetzt nicht auf einmal jetzt neu rausgekommen. Ich weiß es nicht, man hat in solche Dinge auch keinen genauen Einblick. Und das würde ich auch wirklich nur mit belegten Zeugen, mit denen ich entweder selber gesprochen habe oder wo man wirklich weiß, ich weiß nicht, dass die vielleicht die große moralische Entrüstung gepackt hat oder hätte, vielleicht gleich gesagt hätten, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich nicht mehr. Ob das jetzt erst mit dem Umzug nach Norfolk kommt, ich kenne da die Arbeitsverträge und so nicht. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwelche, doch Leute, die jetzt vergleichsweise schwächere Glieder in der royalen Kette sind, denen irgendwas in den Mund legen, was sie nicht gesagt haben. Ich denke, das ist vielleicht auch eine Gemengelage. Es zeigt aber auch, dass offensichtlich die Liebe oder Loyalität zu Andrew jetzt nicht so groß ist, zu sagen, ja, jetzt zieh ich halt mit dem mal schnell nach Norfolk. Du darfst auch eins nicht vergessen, du hast in Windsor, Greater Park, eine enorme Infrastruktur und dort auch mit, früher hat man es genannt, Gesindewohnungen. Da gibt's ja unzählige Cottages-Wohnungen. Die siehst du als Tourist auch nie, weil das eine Riesensache ist. Und in Sandringham, das ist ein kleineres Schloss.
Da wissen wir jetzt, die Königsfamilie meistens Weihnachten und gehen dort brav in die Kirche. Und das war schon über viele Jahrhunderte üblich. Und das ist ja auch im Privatbesitz der Königs, ja. Aber nochmal zurück zu Epstein und vor allem zu Andrew Mountbatten, wie er jetzt heißt. Vor gut 3 Monaten haben wir die Einmeldung verbreitet und mit dir toll besprochen, dass er gerade alle Titel entzogen bekommen hat. Und man dachte, jetzt ist dann Ruhe im Gebälk. Jetzt hört man die Töchter reden nicht mehr oder zumindest eine mit ihm. Nicht mehr. Aber es kommen dauernd neue Sachen hoch. Jetzt sind ja nochmal Epstein-Akten in Amerika veröffentlicht worden. Millionen Dinge, die teilweise auch geschwärzt sind. Und da wird es immer klarer, dass er doch gelogen hat hier und da. Und dass der König, was hat denn der König eigentlich noch für Möglichkeiten? Der kann ja dem nichts mehr sonst wegnehmen. Der hat ihm ja alle Titel, Ehren, sonst was genommen. Außer, dass er ihn zwingt, auszusagen in England oder MI6 oder was auch immer.
Ja. Naja, das ist das Interessante, dass derjenige, der eigentlich am deutlichsten das fordert, Premierminister Keir Starmer ist. Man weiß auch, Charles ist ziemlich verärgert ob der ganzen Geschichte. Es ist aber auch so, dass William vor allem als treibende Kraft gilt, wo man immer sagt, es war eigentlich nicht von Anfang an sein Herzenswunsch, mal König zu werden. Der hat sich jetzt, wie man in Bayern sagt, schön reingefuchst, zusammen mit Kate und trotz Kates Krebs und 3er Kinder und sonst was, eigentlich diese Rolle jetzt angenommen und er macht sie auch gut. Und man möchte natürlich mit solchen familiären Altlasten. Ich meine jetzt nicht den Mensch als Altlast, sondern ich meine diese ganzen Geschichten, die da oben sind.
Die ja schon lange rumdümpeln, gerade bei Andrew.
Genau. Ja. Und der jetzt gesagt hat, so, und jetzt machen wir mal den Schnitt. Jetzt ist das da nur noch ein Primatmann. Es ist auch klar, dass wie auch immer Andrew subventioniert wird, dass nicht aus Mitteln, die öffentlich vom Königshaus belegbar sein müssen, gemacht werden wird.
Das ärgert ja das Volk so, dass die sagen, warum müssen wir eigentlich einen womöglicherweise mit unseren Steuergeldern finanzieren, der so viel Dreck am Stecken hat wie Andrew Mountbatten und der König weist den nicht aus oder sagt, er darf immer noch auf irgendeinem königlichen Schlossgelände leben, nicht?
Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Kontrolle. Man muss jetzt mal auch sagen, im Zweifel für den Angeklagten, auch wenn es ihm jetzt widerstrebt, das so zu beurteilen. Andrew ist bisher nicht angeklagt. Die Hauptzeugin Virginia Giuffre, die damals das losgetreten hat, ist tot. Es wird jetzt sehr schwer, das jetzt zu belegen. Was, ich meine, wir wissen auch, wenn, dann müsste das in Amerika verhandelt werden. Giuffre war damals US-Staatsbürgerin. Das Ganze soll sich ereignet haben, entweder in New York oder möglicherweise auch noch auf den US Virgin Islands, also auch.
Denn sie sprach immer davon, mehrfach von ihm missbraucht worden zu sein. Nicht nur einmal, wo die das berühmte Foto zeigen, wo er den Arm um sie legt und im Hintergrund noch die Ghislaine da lächelt und.
Es geht ja nicht darum, das muss man jetzt auch sagen. Sie hat ja nicht gesagt, dass er ihr Gewalt angetan hat. Es ist einzig und alleine die Frage, wie alt war Frau Giuffre zu diesem Zeitpunkt, an dem sie sexuelle Kontakte mit Andrew vollzogen hat.
Und laut ihres Buches war sie minderjährig.
Also noch nicht 18. Es ist jetzt auch im Gegensatz zu Epstein nicht so, dass Prinz Andrew jemals im Verruf stand, an Kindern oder jungen Teenagern Interesse gehabt zu haben. Ich denke,
Andrew. Naja, Moment mal, ich habe da Fotos gesehen, die auch geschwärzt waren, wo er liegt über einem Mädchen, was aussieht wie ein Kind, wo man auch nicht weiß.
Nee, das ist kein Kind gewesen.
Ja, also, oder geschweige denn, ob es wirklich schon eine Tote war. Also, da kommen ja Dinge auf in den letzten Wochen, wo man denkt, das will man eigentlich alles gar nicht hören, auch was den aktuellen US-Präsidenten betrifft, wo Zeuginnen, die dann wieder vom FBI als nicht verifiziert bezeichnet werden, beschreiben, dass sie unterm Tisch dem Präsidenten da irgendwelche Handlungen machen mussten, während er beim Essen mit Leuten war. Also schlimmste Dinge, die man sich alle nicht vorstellen kann und nicht vorstellen will. Ja? Und da zieht es immer weitere Kreise wieder, immer zu Andrew und Andrew und Andrew. Und jetzt das Neueste ist auch, wusste angeblich Charles schon viel länger von der ganzen Geschichte. Das ist jetzt das, was neu beleuchtet wird, dass er da auch nochmal in ein schlechteres Licht kommt. Was glaubst du oder was weißt du möglicherweise aus euren Quellen? Ist Charles schon länger eingeweiht über diese ganze Geschichte?
Wir haben das ja auch in Bruchstücken relativ früh schon mitbekommen. Das Thema waberte ja auch noch zu Lebzeiten der Queen. Dann passierte etwas Merkwürdiges meines Erachtens. Erst verstarb Prinz Philipp, von dem wir wissen, und das hat er auch öffentlich geäußert, dass er Andrew für einen, ich sag's mal so, Trottel hält.
Seinen eigenen Sohn.
Ja.
Der Herzog von Edinburgh.
Genau. Und das Testament von Philipp, man sollte das nicht unterschätzen, der mag schon auch ein Vermögen von etwa 50 bis 100 Millionen Euro hinterlassen haben. Der hat auch zur rechten Zeit, was auch völlig legal war, einfach zum Beispiel moderne Kunst gekauft für sich privat, die sich dann sehr vorteilhaft im Wert entwickelt hat. Das Testament von Philipp ist verschlossen auf, glaube ich, 99 Jahre. Also Philipp ist gestorben. 2021, das heißt, wir alle werden das nicht mehr miterleben, dass das geöffnet wird. Das Interessante an der Sache ist aber auch, dass es einige Legate gab, die eigentlich lächerlich sind. Lady Louise, die Tochter von Prinz Edward, erbte zum Beispiel seine gesamte Ausrüstung für den Kutschenfahrsport, weil sie die einzige ist, die daran Freude hat. Das fährt sie auch gelegentlich mit diesem aus und sie hat also das ganze Equipment geerbt. Man weiß auch, dass Prinz William irgendwo an einem alten Land Rover, der Philipp gehört hat, einen Narren gefressen hatte und den hat er ihm dann auch hinterlassen. Was aber das Interessante ist, es wurde damals immer, weiß ich das gerade, einige Monate bevor Philipp starb, war die ominöse Geschichte mit Harry und dem ersten Interview und dem Buch. Und man hat immer gedacht, das ginge jetzt nur, weil er vielleicht Harry aus dem Testament gestrichen hat, was ich stark vermute.
Mhm.
Aber zu dieser Zeit gab es ja auch schon die Epstein-Geschichten. Und man kann sagen, ich denke mal, dass Prinz Charles damals, obwohl man ihm nie das besonders enge Verhältnis, man darf auch nicht vergessen, Charles ist auch 12 Jahre älter als Andrew. Hm. Das ist ein schwieriges Verhältnis. Wenn der eine 3 ist, ist der andere 15. Wenn der 10 ist, 22. Also das ist jetzt nie so ein Brüderverhältnis, wie wenn da 1-2 Jahre dazwischen liegen vielleicht. Und man hatte nie so das Gefühl, dass die besonders eng miteinander sind. Sie sind halt verwandt. Das waren die beiden älteren Kinder, Anne und Charles, die so um die 2 Jahre getrennt sind, nicht mal. Da merkt man, dass ein ganz enges Band seit der Kindheit da besteht. Und ich glaube auch, dass Philipp viel pragmatischer und härter war und gesagt hat, das war immer nichts Nutz. Und wenn die behaupten, dass der sich da, ich kann es mir gut vorstellen, denke ich mal, Philipp gesagt. Und deswegen wurde auch über dieses Testament überhaupt nie was gesagt. Interessant war ja auch, dass das Zweite, und da kommt jetzt für mich die Geschichte, die interessant wird. Wir wissen, dass die Queen immer sehr viel Andrew durchgehen ließ, was man eigentlich nicht von ihr erwartet hätte. Jetzt kommt dann das nächste Interessante. Die Queen hat ja nun, nur um's aufzuklären, es gibt Crown Estate, der Tower von London, die Kronjuwelen, der Buckingham Palace. Das ist nichts, was die Queen vererben kann. Das konnte sie nicht vererben. Da hat sie, wenn man es jetzt mal runterbricht auf das normale bürgerliche Leben, eher so eine Art lebenslangen Nießbrauch darauf gehabt, wie man das bei uns bei Immobilien nennen würde, und nicht irgendwie das Privatvermögen. Aber die Queen hat natürlich eine Menge Privatvermögen besessen. Und da kann man, das wurde nie so ganz aufgelistet, aber man weiß zum Beispiel, sie besaß zumindest mal Immobilien in New York in größerer Anzahl, die wohl zu einer Zeit gekauft worden sind, wo New York richtig billig war. Also wir reden von den ausgehenden 1970er, frühen 80er Jahren. Ich glaube, so auch an der Lower East Side und sowas, was damals Problemviertel galt und heute schick und teuer ist. Auch Farmland in Virginia, auch USA. Auch so Sachen wie Tiefgaragen, Supermärkte und dergleichen mehr. Entweder als alleinige Eigentümerin oder als Shareholder. Da steht ja dann auch nicht im Grundbuch drinnen, diese Tiefgarage gehört Queen Elizabeth, ja, sondern da ist irgendeine Holding oder ja, sonst was eingesetzt. Das Interessante ist aber, man hat eigentlich schon gedacht, naja, da ist eine ganze Menge Geld jetzt dann da. Wie viel es ist, die einen sagen 200 Millionen, manche sagen, das geht über eine Milliarde, Pfund oder Euro, ist egal in dem Fall. Es ist aber so wohl rübergekommen, dass alles auf Charles übergegangen ist. Interessanterweise, das war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Nun kann man aber auch sagen, ich denke, das war nicht ein Testament, das geheißen hat, ich ernenne meinen ältesten Sohn Charles zu meinem Universalerben, Punkt. Sondern ich denke, dass wahrscheinlich eine Agenda da dran hing von so und so viel Seiten. Dass dann vielleicht 10.000 Pfund für die treue Kammerzofe und 50.000 für den Stallmeister, das ist jetzt etwas, was üblich ist, was auch oft nicht kommuniziert wird und diese ganz normalen bürgerlichen Menschen man auch davor schützen will, nee, dass sie dann im Pub angepumpt werden und auf der Straße und sonst irgendwas. Hm. Ist aber die Frage, was hat Charles quasi versprechen müssen oder akzeptieren müssen, um im Prinzip der Alleinherrscher für die Öffentlichkeit dieses Vermögens zu sein.
Du willst darauf hinaus, dass er möglicherweise seinen Bruder schützen musste.
Zumindest dafür sorgen, dass er, ich sag jetzt einmal, so ein Dach über dem Kopf hat. Was willst du denn, ich sag's jetzt mal brutal, mit dem obdachlosen Andrew, der keine Kohle mehr hat?
Ja.
Ja, irgendwann, wir haben das bei Harry gesehen und da waren es jetzt andere Triefgründe. Ja, den Andrew müssen die jetzt nicht zum Beispiel Kate und William fürchten, weil das war der Onkel, der war viel zu weit weg. Hm. So viel Intimes hat der bei denen nicht mehr mitgekriegt. Aber natürlich bei Charles, bei Anne, auch bei Edward, das war halt der Bruder, der war irgendwo da, auch aus dem Nähkästchen der Eltern. Wenn er nichts mehr zu bieten hat, dann wird er noch hingehen. Und wir wissen, wenn er Interviews gegeben hat, gab es immer eine Katastrophe.
Genau, also haben sie den ein bisschen
stillgezahlt
sozusagen.
Und ich denke, dass die Queen sozusagen den Charles abgerungen haben müsste, dass er im Prinzip diesen Andrew nicht, ich sag's jetzt mal brutal, und das ist sicher nicht die Sicht von Normalbürgern, nicht durch das royale soziale Netz fallen lässt und so quasi nach dem Motto, der zieht dann herum von Talkshow zu Talkshow.
Interessant.
Oder wird dann von irgendeinem Oligarchen aus Kasachstan eingekauft. Wir wissen, dass er solche Leute kennt.
Ja, ja.
Und lässt sich dann von dem wie ein Tanzbär vorführen. Und morgen sitzt er, ich spinn jetzt mal.
Sehr interessanter Aspekt. Man weiß aber, sowohl Fergie als auch ihr damals noch Mann und dann Ex-Mann Andrew Mountbatten, wie er jetzt heißt, die waren ja dauernd scheinbar in Geldnot und haben besonders auch immer aus diesem Umkreis von Epstein sich Geld geliehen, wie wir gesagt haben, nie zurückgezahlt. Und wie es dann darum ging, dass Virginia Jeffrey Schweigegeld bekommt, nennen wir es doch mal so, denn komischerweise ist ja deswegen dann die Klage fallen gelassen worden wegen Vergewaltigung, soll die Queen ihrem Andrew 3 Millionen Pfund aus ihrem Vermögen und den Rest von den 14 Millionen hat er irgendwie aufgekratzt. Also weiß man gar nicht, wo das Geld eigentlich her war, wenn der dauernd in Geldnot war. Ja?
Bei Fergie wissen wir, man nannte sie ja auch die Schuldenherzogin, wie sie die Scheidung 1996 war. Da ging man von 3 Millionen Pfund aus, das waren nach damaligen Ermessen etwa 7 Millionen D-Mark, die wir damals noch hatten. Teile durch 2, dann hast du die Euro.
Das hat die alles durchgebracht, ja.
Nein, das hatte sie schon vorher,
also
während ihrer Ehe angehäuft. So. Dann hat Fergie abgebaut. Dann hat sie im Prinzip für Wedgwood-Porzellan und ein paar, ich sag mal, vergleichsweise unverdächtige Dinge, Werbeaufträge gehabt. Das hat man auch akzeptiert. Man hat gesagt, okay, die Frau ist die geschiedene Frau. Das war Fergie eigentlich recht clever, das muss man sagen. Und dann wurde mal irgendwann von Andrew, normalerweise hat die Queen immer aus ihren eigenen Beständen irgendwelche Immobilien in Familienangehörigen, insbesondere zur Eheschließung oder danach, zur Verfügung gestellt. Es bekam damals Andrew nebst Fergie, das dem Geschmack eines protzigen Hauses der 80er Jahre entsprechende Haus Sunning Hill Park, das auch in den Windsor Great Parks war, in Anlehnung an die Denver damals,
Clan und Dallas oder
genau,
so.
Genau, ja. Wurde das in ja. South Fork, war die Ranch von J.R. Ewing und Familie. Genau. Und das war wohl auch nicht im exorbitant gepflegten Zustand. Das hat man dann, da war er längst geschieden.
Obwohl
auch
renoviert.
Aus Geldnöten, ich sage aber an jemanden verkauft, der im weiteren Sinne aus einer der ehemaligen Sowjetrepubliken kam und wo man sagte, hoppala, der hat aber einen sehr hohen Preis bezahlt. Mhm. Das hat aber der Andrews sicher nicht verkauft, weil er gesagt hat, aus pragmatischen Gründen, ich habe jetzt keine Lust, dass ich hier Solarkollektoren aufs Dach baue, sondern weil man schon gesagt hat, da ist es auch mit der Kohle ein bisschen knapp. Und deswegen hat sich der ja auch überall einladen lassen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also es wurde ganz offen schon vor Jahren gesagt, dass irgendwelche Menschen, ich kenne die Namen, nennen sie aber nicht, so aus dem Londoner Finanzsektor, das waren jetzt, man würde vielleicht in den Hochadelskreisen von Großbritannien sagen, Nouveaux, also Neureiche, Nouveaurisch oder dann ausgesprochen Nouveau, mit einer völligen Verachtung, die jetzt aber, ich sag einmal, außer vielleicht für eine harte Gangart in Finanzdiensten nicht unbedingt unangenehm auffiel. Für, ich glaube, 10.000 Pfund ist dann Andrew mal vorbeigekommen auf dem Geburtstag, hat dann drei Leute dabei gehabt, von denen keiner was wusste. Die haben sich dann das Essen da eingestopft, die Krippe vollgehauen, sind wieder gegangen. Die Geschichte ist eines für mich, die Nebendarsteller und ihre Tragödie. Es gab eine Frau in Schweden, die sich um die Stiftung Childhood der Königin Silvia gekümmert hat. Die musste jetzt ihren Job aufgeben, weil sie sich auch mal, wohl auch unter Mitnahme ihrer beiden Kinder, wie ich das verstanden habe, von Herrn Epstein hat einladen lassen. Nun sage ich ganz ehrlich, du stehst da in einem Dilemma. Das Dilemma heißt, es war bekannt, dass Jeffrey Epstein sozusagen als Wunderknabe der Wall Street galt und durchaus für seine Geschäfte nicht unbedingt einen Uhu hatte. Er ist in dem normalen, klassischen Finanzsektor steil aufgestiegen und reich geworden. Es gibt dann eine Menge Leute, die, natürlich wird man das nicht mit der ganz weichen Hand werden, aber es gibt eine Menge Leute, die trotzdem im juristischen Sinne untadlich sind. Und solche Leute sind halt oft auch willens. Ich habe, wie du weißt, in der Schweiz gelebt und es war manches Mal erstaunlich, was dann für Spendenschecks und sowas auch ohne Gegenleistungen zu erwarten von manchen Leuten ausgestellt werden. Jetzt erwartest du natürlich bei einer Stiftung, die zum Beispiel die Königin Silvia patroniert, nicht von jemand, den du da einstellst, sozusagen einer Führungsposition. Ich bin jetzt mal böse. Ja. Dass du mit der Klimperbüchse durch Östermalm läufst und dann die 1, 2, 5 Kronenstücke einsammelst. Das ist reizend, aber das bringt dich nicht weiter. Und das ist ja ähnlich bei Wirtschaftspolitikern. Dann hört man, ja, es ist super, höre ich bei diversen politischen Veranstaltungen, jetzt insbesondere bei Vertretern, nicht nur in Deutschland, der vermeintlich eher wirtschaftsnahen und wirtschaftsfreundlichen Parteien. Ja, da ist wieder einer ins Ausland gegangen mit seinem Vermögen. Der baut jetzt das Werk 15 Kilometer hinter der deutschen Grenze. Warum haben die da keine Kontakte? Warum kann man die nicht überreden und sonst irgendwas? Das ist dann die andere Seite der Medaille. Da muss man natürlich sagen, Epstein war zunächst mal, bevor das alles mit der ersten Verurteilung und den ersten Verfahren in Amerika losging, ein Schwergewicht der Wall Street. Punkt. Ghislaine Maxwell, seine Lebensgefährtin, war die Tochter eines Robert Maxwell, dann irgendwie verschollen, eines der größten Verleger, noch dazu, soweit ich weiß, zumindest ursprünglich australischer Staatsbürger. Du gehst ja dann nicht hin und sagst, na ja, nicht nur für die Klatschpresse, sondern für viele andere, waren das schon Leute, wo man sagte, naja, man weiß, wo die herkommen und man weiß, wo die ihr Geld her haben.
Aber glaubst du, dass unser aktueller britischer König Charles III. In irgendeiner Gefahr ist, was da jetzt noch hochkommen könnte, oder ist der sauber in der Geschichte?
Man weiß zum Beispiel, dass Charles in einer Hinsicht immer sehr clever war. Erstens mal hatte er, was zum Beispiel auch sein Vater hatte, Philipp hat sowas mal angefangen. Da hieß es The Duke of Edinburgh's Trust. Und es gab auch immer den Trust von Charles. Da sind eine Menge verschiedener Charities drinnen, in Großbritannien und auch darüber hinaus, die sozusagen aus einem Topf gefüttert werden, du kannst, wenn ich jetzt eine große Spende mache, auch eine dieser Charities explizit herauspicken und das über diesen Trust fließen lassen. Charles war natürlich schon damals, als er noch nicht König war, ein Mensch einer besonderen Liga, weil man wusste, es ist der künftige König von Großbritannien. Und es gab zum Beispiel Abendessen in New York. Nur Charles war clever und hat auch auf Berater gehört. Da zahlten dann Menschen, ich weiß also von einem, das wird etwa 20 Jahre her sein, da war zum Beispiel eine Witwe aus Australien mit 1,5 Millionen US-Dollar für das Abendessen bezahlt.
Na also.
Und es haben die meisten Menschen, die daran teilgenommen haben, 1 Million bezahlt, Dollar. Und Charles ist nach Hause gefahren, hat ein Abendessen gegeben, hat 20 Millionen Dollar dabei gehabt und hat gesagt, so. Und da sage ich auch ganz ehrlich, da mag es auch welche gegeben haben, die sagen, um Gottes Willen, da ist vielen Menschen geholfen worden, die sonst wahrscheinlich nie an so eine Hilfe gekommen wären. Da muss ich auch sagen, genauso wie es da mal hieß.
Man sieht es dem Geld nicht an, mit was es verdient wurde.
Ja, und vor allem, er hat das nicht selber eingesteckt. Das ist sehr penibel. Es gab auch mal die Geschichte, dass irgendjemand aus dem nahöstlichen Herrscherhaus plastiktütenweise die Spenden in den Palast getragen hat. Da hat zumindest Charles gesagt, vielen Dank, hat aber sofort Leute reingeholt, die das alles quittiert haben und quasi das Geld abtransportiert haben auf die Bank.
Da war er gut beraten, der gute Charles, ja.
Man darf auch nicht vergessen, Charles ist ein misstrauischer Mensch und Charles ist auch ein Intellektueller und ich habe ehrlich gesagt, das müssen wir alle sagen, gehört von der Trennung von Diana und der gescheiterten Ehe und danach habe ich nur Camilla, Camilla und Camilla gehört. Und auch Leute, die relativ nah dran sind, haben zumindest in den letzten 35 Jahren keine andere Frau, ob das jetzt eine Freundin von ihm ist, in seiner Nähe verortet. Und ich gehe auch mal davon aus, dass Charles ein anderer Typ ist. Der hat schon in seiner Jugend Freundinnen gehabt, die wir vielleicht auch nicht kennen. Aber ich habe auch nie gehört, dass er sich im Dunstkreis, ich sag mal, von Leuten, die im weiteren Sinne, man möge mir das jetzt nachsehen, in Deutschland würde man sagen, mit Rotlicht und halbe Welt zu tun hatten.
Letzte Frage zu diesem Thema, lieber Andy. Glaubst du, dass es, nachdem nun Andrew Mountbatten kein Prinz mehr ist und er so verstoßen wurde, möglich ist, dass sowohl das Parlament oder möglicherweise andere Stellen ihn dazu zwingen können, Aussagen entweder vor britischen Gerichten oder, was ja jeder will, in Amerika zu tätigen? Gibt es da einen Druck, dem er nicht standhalten könnte und dass dann da noch vieles aufkommt?
Zunächst mal wird ein Strafprozess.
Also in Sachen Epstein, meine
ich. Ja, ja, klar. Von diesen Sachen, die er sich in Großbritannien, da war vieles peinlich, dass er jetzt auf britischem Boden gegenüber britischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern irgendwelche Straftaten begangen hat, ist mir persönlich nichts bekannt. Das ist so.
Die Briten wollen ja, dass er aussagt in dem Fall Jeffrey Epstein.
Ja, jetzt muss ich böse sagen, was glaubst du, was ich alles will? Andrew wird wahrscheinlich, nachdem er in einer totalen Überheblichkeit, wohl auch unter totaler Überschätzung, ich sag's mal brutal, seiner intellektuellen und sonstigen strategischen Fähigkeiten dachte, er braucht's nicht, wird er schon mittlerweile kapiert haben, wie spät's ist. Und dieses Ding hat natürlich auch so eine Nebenwirkung, dass man sagt, naja, in Amerika wird man sich jetzt mal überlegen, was macht man? Es geht hier um einen Straftatbestand, es geht auch nicht um das, was man klassisch, es tut mir leid, es heißt etwas, was man im deutschen Recht unter Verführung Minderjähriger darstellt. Und da gibt's dann auch wieder so Nebenkriegsschauplätze. Wir haben es nicht mit der 12-Jährigen zu tun, sondern mit einer, die zwischen 17 und 18 war, die nicht mehr aussagen kann. Und wir wissen auch alle,
na gut, das ist ein Fall. Es kann ja sein, dass der, angeblich wurde er als der sexsüchtigste von allen von Epstein bezeichnet. Da ist es ja nicht nur gesagt, dass der nur mit dem einen Mädchen was hatte. Und es geht ja immer jetzt öfter durch die Medien, dass da 12- und 14-Jährige in diesem Ring missbraucht worden sein sollen.
Ich finde Andrews Verhalten auch schrecklich. Ich weiß, das kenne ich auch aus Fernsehübertragungen. Die Leute würden das gerne härter hören. Man muss aber auch eines sagen, ich habe null Sympathie menschlicherweise für Andrew. Früher Prinz, heute Mountbatten. Punkt. Aber man muss auch sagen, man kann ja jetzt nicht irgendein Femigericht übergeben. Und in Amerika sitzen natürlich auch heute Ermittler und Staatsanwälte, die sich ziemlich genau überlegen, wie dicht wäre unsere Anklage. Da muss man es auch mal klar sagen. Wir wissen auch, dass amerikanische Gerichte und auch Geschworene mittlerweile, wie man das auch in Real-Dokus und in Crime-Serien sehen kann, wahnsinnig hörig sind auf alles, was forensische Spuren sind. Das Einzige, was ich an forensischen Spuren sehe, ist sozusagen die digitale Forensik. Dass man noch irgendwelche Bilder, die datiert sind, E-Mails und dergleichen mehr. Nur da denke ich mal, ist das eine Sache. Ob man Andrew es nahelegen würde, auch als britischer Politiker nach Amerika im Moment zu reisen, ich würde es an seiner Stelle bleiben lassen. Ob man und in welcher Form in Großbritannien, was ja ursprünglich eigentlich mal die erste Sache war, dass man ihn als Zeuge hören wollte, schon vor Jahren, und er einfach verweigert hat, mit dem FBI oder mit welchen sonstigen Behörden der Vereinigten Staaten sonst zu sprechen. Ja, das ist die Frage, das wird wahrscheinlich eher Andrews Anwälte entscheiden oder er selber schlussendlich auf Rat der Anwälte. Wir wissen eines, er ist in England auserzählt. Was Premierminister Starmer oder Abgeordnete im Unterhaus oder auch im Oberhaus aller Parteien oder ohne Partei, wie es im Oberhaus ja einige gibt, von ihm heute fordern, das wird ihn vermutlich relativ kalt lassen. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, Charles hat ja auch gesagt, als er König wurde, er war ein sehr politischer Kronprinz und hat immer sich jetzt nicht partei-, aber gesellschaftspolitisch engagiert. Für Umweltschutz, für Städtebau, für gesunde Ernährung und. Und sagte, er wird sich als König auch da ganz deutliche Nummer zurücknehmen müssen. Charles wird mit Sicherheit, Familienbande hin oder her, ist mal eine Sache, nicht hier in die Politik eingreifen. Das entscheiden Richter, Staatsanwälte, wer auch immer, ob und wie. Man kann natürlich auch eine Amtshilfe an die britische Polizei stellen. Die Frage ist, leistet die das oder nicht? Ich denke, dass das, was Andrew vorgeworfen wird, im Moment nicht für einen Auslieferungsantrag in die Vereinigten Staaten reichen wird. Die ganze Sache bleibt, es sind Fotos gekommen, ja. Ich weiß, was du meinst. Vier Frauen, die knien da irgendwo auf dem Sofa in Sandringham und er steht so wie der im Playboy-Menschen für Arme. Nur, dass es ein königliches Schloss ist, also mit dem Victory-Zeichen dahinter.
Also es ist eine ganz grausame Geschichte, wo wir noch täglich erwarten dürfen, dass noch irgendwelche Neuigkeiten sich überholen. Aber zum Ist-Stand hat sich jetzt mal wieder unser Königshausexperte Andy Englert geäußert, unser stellvertretender Chefredakteur von Frau im Spiegel und Frau im Spiegel Royal. Ich bedanke mich ganz herzlich und hoffe, wir hören uns bald wieder. Vor allem, wenn es noch mal Neuigkeiten gibt, dann machen wir auch eine schöne Sendersendung draus. Ne? Ich danke dir ganz herzlich, lieber Andy. Alles Gute.
Ich habe auch nicht gedacht, dass ich meinen Job mal wieder auf den Polizeireporter zurückführen lässt, der ich in jungen Jahren mal für die Tageszeitung war. Aber das sind einfach die Zeichen der Zeit. Ich habe mich gefreut. Für Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, für dich natürlich, lieber Alexander, ein paar Beiträge und vielleicht Gedankenanstöße geliefert zu haben. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.